irgendwann hat mir das sehr gefehlt, einfach mal mich wie Patrick jetzt an so ein Vollgutachten zu setzen und zu sagen, so, jetzt gehe ich aber mal zum Kunden und da trinke jetzt mal eine Tasse Kaffee und dann hole ich mir meine ganzen Objektinformationen und dann fahre ich ins Büro und schreibe jetzt einfach mal wirklich 2-3 Stunden lang am Stück konzentriert mein Gutachten.
Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sachverstand mit Herz aus Berlin. Oh mein Gott, wir sind wieder zurück. Deswegen glaube ich, klingt das jetzt auch vom Audio.
So professionell diesmal.
Ja, tatsächlich. Weil wir wieder beim lieben Christopher im Beides Berlin sind. Wir haben uns in sein Podcaststudio reingesneakt, weil wir hier morgen ein ganz, ganz tolles Seminar veranstalten. Ja. Also unser erstes Bayer- und Partner-Seminar, CESA-Seminar und weil wir so fleißige Bienchen sind und heute noch ein bisschen abarbeiten wollten, waren wir hier im Coworking-Space und jetzt sind wir im Podcast-Studio gelandet.
Ja, und wir haben endlich mal wieder gute Qualität. Das hat ja die letzten Male echt gelitten, ne?
Ja, tatsächlich. Mhm. Vielleicht sollten wir uns irgendwie einen Zweitwohnsitz hier anmieten oder so und das regelmäßig machen. Das hatten wir sogar mal vor. Also nicht, dass wir den Zweitwohnsitz, sondern einfach
regelmäßig hier. Was wir schon alles vorhatten.
Oh Mann, ey. Nein, also wir hoffen, es geht euch gut. Ihr seid gut in die Woche gestartet. Patti, wie sieht's denn aus mit deinem Wochenhighlight? Willst du das noch mit uns teilen, bevor wir unsere Gästin begrüßen?
Ja, ja, mein Wochenhighlight. Das Geile ist, ich weiß ja immer, dass diese Frage kommt und ich bereite mich nie darauf vor.
Das war echt gerade gut.
Ja, ja, das stimmt. Also tatsächlich, du hast es ja im letzten Podcast schon angekündigt, dieses wunderschöne warme Wetter.
Oh ja.
Ich war im Garten. Ich habe Blumen geschnitten. Ich habe Auto gewaschen, wie jeder
Bundesdeutsche am Sonntag.
Ordentliche ja. Deutsche Bürger auch. ja, also, und das Schöne ist, wenn du so ein Familienauto hast wie wir, ne? Dann kannst du quasi den gesamten Winter, die gesamte Wintersaison aus deinem Auto chronologisch heraussaugen. Das ist unglaublich.
Also die Brezeln.
Nee, ich habe noch so Weihnachtssachen dann noch gefunden. Das ist wirklich.
Spekulatius. Also
nee, nur das eine oder andere Geschenk noch ausgegraben. Nee, aber ja, Spekulatius zum Beispiel, ja.
Ja, tatsächlich.
Ein Dominostein hatte sich auch auf der Bank verteilt.
Nee, also das führt jetzt zu weit. Ich wollte jetzt gerade erzählen, was ich so mal in meinem Fußraum gefunden habe. Was lassen wir dabei? Ja, aber tatsächlich ist das schöne Wetter echt ein Highlight, weil wir sind jetzt hier gerade bei, ich glaube, zweistelligen Graden schon in Berlin. Aber wir haben ja heute einen Special Guest. Wie sagt man, our next guest needs no introduction, doch in dem Fall tatsächlich schon. Also Lisa, wir freuen uns total, dass wir dich gezwungen haben, dich jetzt hier mit uns hinzusetzen. Liebe Lisa, magst du dich mal kurz vorstellen?
Ja, also ich bin Lisa Graubelmann, arbeite seit 2017 bei Patrick und bin da quasi der Fels in der Brandung, wie man mich schon betitelt.
Vollkommen richtig.
Bin seit Februar letzten Jahres DIN 17024 zertifizierte Sachverständige.
Mega.
Für Standardobjekte. Ja, und habe davor die DEKRA-Zertifizierung gemacht. Ja, und bin vor allem zuständig gewesen für die Kurzbewertung bei uns, aber habe jetzt die operative Leitung quasi für den gesamten Gutachtenbereich.
Mega. Lisa ist ja mein persönlicher, also neben Patrick, du bist ja meine Gottheit der Immobilienbewertung und Lisa ist meine Göttin. Also du bist die wandelnde Enzyklopädie der Immobilienbewertung und meine selbsternannte Arbeitsehefrau tatsächlich. Ich weiß nicht, ob du schon wusstest, aber jetzt hier
ja,
das Arbeits-
hatten wir ja für uns beschlossen. So.
Arbeitsehefrau, ja, nein, gut. So, und wir haben uns heute mal so ein bisschen gedacht, okay, wir kümmern uns um ein sehr praktisches Thema, das viele von euch wahrscheinlich in euren Sachverständigenbüros bewegen wird. Und zwar ist es das ganze Thema Prozesse. Weil das Stadlerbüro gerade damit einen relativ großen Aufgabenbatzen zu bewältigen hat in letzter Zeit. Ne?
Ja, genau. Also es ist ja so, dass wir ja organisch gewachsen sind und in einer Zeit, in der wir Fachkräftemangel haben, ja das immer das Problem haben, dass wir nicht so schnell Leute bekommen, wie wir sie gerne hätten. Und deshalb müssen wir unsere Produkte, da wo sie standardisierbar sind, standardisieren. Und vor allem müssen wir unsere Prozesse so optimieren, dass wir immer ein Produkt haben, was quasi maschinell durchläuft, mehr oder minder. Auch, und das sage ich immer, das ist ganz wichtig, fürs Brot- und Buttergeschäft. Ne? Es ist immer schön, wenn ich jetzt hier rumturne und irgendwelche, jetzt haben wir aktuell eine Kompostieranlage, ein ehemaliges Torfwerk, genau. Und das ist immer alles schön und gut, aber das Brot- und Buttergeschäft, das ist das, was halt Lisa verantwortet seit langer, langer Zeit. Und ich dachte, bevor ich wieder über Dinge rede, von denen ich keine Ahnung habe, muss jetzt heute Lisa mal über die Dinge reden, von denen sie richtig Ahnung hat.
Ja, hervorragend, gute Idee. Also es, warum ist es eigentlich so wichtig? Weil ganz viele von euch, wenn sie in den glücklichen Umständen sind, recht schnell Fuß gefasst zu haben in ihrer jeweiligen Umgebung, halt irgendwann an den Punkt ankommen und sagen, okay, ich habe vielleicht noch kein Personal, ich muss mich natürlich auch strategisch gut positionieren und meine Prozesse dahingehend dann so verschlanken und strukturieren, dass ich effizient arbeiten kann. Und das ist genau dein Thema. Vielleicht erzählst du mal, was so eure Herausforderung war. Im letzten Jahr.
In den letzten drei, würde ich sagen.
Ja, schon. Ja. Mhm. Also unsere Herausforderung war vor allem, dass wir ja relativ klein waren und das ja auch immer noch sind, aber wir hatten halt sehr wenig Arbeitskraft für sehr viele Aufträge, die vor allem seit 2020, so zwischen 2020 und 2022 enorm viel war. Sehr viele Kurzbewertungen von, vor allem im Segment des Teilverkaufs. Da ist vor allem der Augenmerk auf Schnelligkeit gelegt. Da hieß es dann zum Beispiel Lieferzeit 5 Werktage, ab Ortstermin und dann musste halt alles fertig sein und beim Sachbearbeiter liegen und entsprechend dann weiterverarbeitet werden. Und die Herausforderung daran war vor allem die Stückzahl.
Ja.
Dass man halt eben sich nicht mehr so viel oder sich nicht mehr so fokussieren kann auf einen Auftrag, sondern wirklich, damit die Qualität halt gleich bleiben kann, an bestimmten Punkten schaut, was kann man standardisieren. Das ist zum Beispiel die Mikro- und Makrolage in dem Fall jetzt zum Beispiel gewesen. Dann waren es zum Beispiel Textbausteine einfügen, die dann eben einfach nur noch per Copy and Paste eingefügt werden. Also das ist jetzt schon sehr konkret.
Ja.
Aber im Prinzip war es eben die Zeitersparnis vor allem, damit wir halt Kapazitäten ordentlich nutzen können, also optimal nutzen können, also effizientes Arbeiten in dem Sinne.
Ja, ja, mit gleichbleibender Personalkapazität und halt dem Kunden, der recht schnell, sehr zügig geliefert haben wollen würde. Ja,
genau.
Also man muss vielleicht mal so ein bisschen für die ZuhörerInnen da draußen sagen, in der Spitze hat Lisa im Monat 40 bis 50 Markt- und Belastungswertermittlungen alleine durchgehauen. Ne?
Wahnsinn.
Und das geht natürlich wirklich nur hochstandardisiert und auch mit einem zweigeteilten Prozess. Das muss man vielleicht auch dazu sagen, dass für einen Großteil haben wir einen fest angestellten Objektbesichtiger, der im Kleindarlehensbereich dann entsprechend da agiert.
Genau. Und wir hatten auch im Backoffice eine Zeit lang jemanden, der dann eben diese ganzen Textbausteine eingefügt hat, damit ich quasi eigentlich nur noch in die Berechnung einsteigen muss, dann quasi noch meine Begründung da einpflege. Und dann halt eben am Ende nochmal die finalisierte Datei kontrolliere, damit sie dann eben raus kann. Genau.
Das geht ja jetzt schon sehr ins Detail. Das wäre jetzt nämlich halt meine Frage. Also wir reden ja jetzt von einem Produkt, das standardisierbar sein muss. Ne? Und das habt ihr jetzt im Bereich der Marktpreiseinschätzung tatsächlich dann so dargestellt. Und jetzt ist meine Frage natürlich, was habt ihr euch so von Anfang an für Steps gesetzt? Also in welche Teilprozesse wurde das zerlegt?
Also im Prinzip ist es die Teilprozesse sind ja bei der Marktpreisermittlung angefangen bei den Vorbereitungen, dass man dann eben sagt, zum Beispiel ganz konkret, dass wir zum Beispiel sagen, das Bauplanungsrecht wird nicht mehr eingeholt, weil es einfach eine sehr zeitintensive Aufgabe ist fürs Backoffice in dem Fall, dass wir da dann eben gesagt haben, gut, das kann man weglassen. Dafür haben wir dann eben die bauliche Legalität unterstellt, per Textbaustein.
Ja.
Genau, also im Prinzip die Vorbereitung, dann eben die Objektbesichtigung, dass man sich da halt auch wirklich relativ kurz hält und nicht wie wir bei einem Vollgutachtenumfang sich jetzt hinsetzt, mit dem Kunden eine Tasse Kaffee trinkt und dann eben einfach komplett von vorne bis hinten über das Objekt spricht. Und dann eben einfach bei der Berechnung auch. dass man da natürlich möglichst genau agiert und berechnet,
ja.
Aber nicht so sehr ins Detail bei den Erläuterungen geht, wie jetzt beim Vollgutachtenumfang. Und dann eben bei der Finalisierung ist es am Ende so gewesen, wir nutzen ja als Software LoRa.
Mhm.
Und da konnten wir uns quasi unsere eigene Word-Vorlage kreieren, wo wir dann eben gesagt haben, gut, das wollen wir in der Wertermittlung haben, sodass es am Ende im Prinzip dann quasi letzte Instanz ist, dass eine Person eben diese Word-Datei runterlädt und dann noch ein paar Änderungen dran vornimmt und dann wird das Ganze wieder zu mir geschoben, sodass ich es versenden kann.
Ja.
Genau, also vielleicht da auch ergänzend, der Objektbesichtiger wurde halt vom Backoffice mit Termin versorgt, also die haben terminiert. Da ist es auch vielleicht nochmal ganz wichtig zu sagen, der hat teilweise 3 bis 4, wir hatten in der Spitze auch mal 5 Termine pro Tag, die man durcharbeitet, weil die interne Vorgabe war, so eine ganze Bearbeitung von so einer Marktpreis- und Marktbeleihungswertermittlung darf mit, wenn ich alle Arbeitszeit mal zusammenfüge, nicht mehr als 4 bis 5 Stunden dauern, sonst kriegen wir das für den Preis, der verkauft wird, dann auch nicht mehr rentabel hin.
Ja.
Und das heißt, wir haben wirklich jemanden gehabt, der nur Ortstermine gefahren hat. Dann im Rahmen der Bearbeitung natürlich auch die Vorlage, und das war im Prinzip mit LoRa hervorragend zu regeln, so gut auf unsere Bedarfe abgestimmt ist, dass wir im Prinzip nicht mehr groß nachbearbeiten müssen.
Ja.
Und dazu muss man auch noch vielleicht sagen, dass im Rahmen dieses ganzen Prozesses wir uns immer wieder die Frage gestellt haben, was sind Informationen, die unsere Kunden wirklich brauchen?
Ja.
Und das ist vielleicht, finde ich, so ein Learning auch gewesen, dass wir immer wieder festgestellt haben, wie zum Beispiel, du hast es gerade mit dem Bauplanungsrecht gesagt, dass das eigentlich niemand interessiert hat. Wir aber immer dachten, das muss unbedingt drin sein.
Ja.
Und die aber gesagt haben, nee, das also ist für uns total unwichtig, aber dafür sind für uns zum Beispiel Bau- und Altlastenauskünfte, dass die eingearbeitet werden, total wichtig. Und da haben wir gesagt, ja, das schaffen wir aber in unserem Prozess nicht. Und Frau Borkow hat zu viel geraucht. schaffen wir in unserem Prozess nicht. Und deshalb müsst ihr das vorher auch besorgen. Ne? Also das war dann auch, der Prozess hat sich auch entwickelt mit den Kunden, ne? Gerade im Teilverkaufssegment. Und dann haben wir das so dargestellt quasi.
Das muss man vielleicht nochmal ergänzen. Also das ist ja letztendlich auf den Kunden auch mit zugeschnitten, weil wir ja ganz häufig schon gesagt haben, auch gerade bei Marktpreiseinschätzung verzichten wir ja viel auf behördliche Auskünfte. Das ist hier nicht der Fall. Ne? Also hier wollte es der Kunde explizit so, sodass ihr halt einen super Prozess rund um diesen Kunden gestrickt habt, was vielleicht auch ein Appell an viele draußen sein kann, dass man, wenn man den glücklichen Umstand hat, einen Großkunden zu haben, sich natürlich auch lohnt, dahingehend seine Arbeitsschritte anzupassen. Ja.
Ja, genau. Und vielleicht auch immer von ein bisschen von seinem eigenen Standpunkt wegzugehen und wirklich mal zu hinterfragen, was ist für den Kunden wirklich wichtig und nicht immer zu meinen, man wüsste, was der Kunde will. Ne?
Ich glaube, das ist aber auch eine Stärke, die nicht jeder auch in dem Job hat, so eine gewisse Adaptierbarkeit auch an den Bedarf des Kunden. Ne? Also, dass man auch selber sagt, okay, ich passe halt meine Dienstleistung an, was natürlich immer damit verbunden ist, wenn ich Kapazitäten frei habe, ne, und ich gerade, das geht ja viel an euch, die jetzt gerade am Start dieser Karriere sitzen und sich fragen, wo bekomme ich Auftraggeber her, dass es sich halt auch da lohnt, adaptierbar zu bleiben und halt auch da seine Produkte anzupassen.
Genau, ich glaube, die Herausforderung ist vor allem, dass man bei der ganzen Adaptierbarkeit eben aber auch darauf ein Augenmerk haben muss, dass die Qualität nicht leidet.
Auf jeden Fall,
das ist so ein Punkt bei der Standardisierung. Ich glaube, damit tun sich viele schwer, damit man eben schaut, okay, was kann ich tatsächlich standardisieren und wo ist wirklich das genaue Augenmerk wichtig drauf zu legen.
Auf jeden Fall.
Zum Beispiel diese Mikro-Makro-Lage, die ich angesprochen hatte, ist so ein Punkt, die sind bei unserem Großteil der Kunden jetzt nicht so wichtig, dass die jetzt im Fließtext und super genau sind, sondern im Prinzip geht es bei der Mikro-Makro-Lage ja darum, die Umgebung des Objekts so ein bisschen einzuschätzen und die Lage und nicht da komplett ins Detail zu gehen. Das heißt, es reicht auch eine kurze Aufstellung tabellarisch, wie wir sie jetzt verwenden. Und auch da haben wir immer wieder geguckt, welches Produkt ist denn da am besten einzubinden.
Also
das ist zum Beispiel eine Sache, das kann man zum Beispiel gut adaptieren, je nachdem, wie der Kunde es braucht.
Ja.
Genau, und da finde ich an der Stelle auch wieder einen guten Punkt. Lisa hat das ganz richtig gesagt, der Kunde brauchte das nicht. Warum? Weil der Kunde im Vorfeld oder die Kunden, die wir haben, in dem Bereich schon vorher quasi ein Geo-Rastering machen, ne? Und sagen, okay, in den Postleitzahlengebieten wollen wir ankaufen, in denen halt nicht oder in den, weiß ich nicht, Landkreisen. Viele gehen da auch nach Ratings, Branchenratings, also Lageratings und sowas. Und das heißt, dann brauchen wir ja nicht noch uns hier irgendwie ergötzen in 2,5 Seiten Makro-Mikro-Lagebeschreibung, sondern wir können uns wirklich auf die wesentlichen Facts beschränken. Und das ist auch wieder so ein Punkt zu sagen, ja, unterstellt nicht immer das, dass ihr das wisst, was besser ist, sondern klärt das wirklich ab und guckt euch auch mal an, welche Kriterien hat denn der Kunde. Und jetzt ist natürlich die Frage, warum reden wir jetzt in einem Podcast für Berufseinsteiger jetzt über Großkunden? Ganz einfach, weil das ja immer passieren kann. Und ich habe festgestellt, auch in vielen Gesprächen, die ich geführt habe, dass es die Leute, wenn sie am Anfang stehen, immer abschreckt, wenn plötzlich jemand um die Ecke kommt und sagt, ich habe hier eine etwas größere Kooperation vor, was hältst du davon, vielleicht auch aus einem alten Netzwerk raus oder sowas. Und ich denke, nein, das ist nichts, was irgendwie mit Erfahrung zu tun hat, sondern das ist einfach nur etwas, was mit dem Willen zu tun hat, die eigenen Dienstleistungen auch skalierbar zu machen. Und Thema Qualität möchte ich noch ganz kurz was sagen. Lisa hat das gerade angesprochen. Wir haben immer bei uns ein Vier-Augen-Prinzip eingebaut, das nochmal wirklich, aber auch nur grob rastert. Ne? Also wir hatten teilweise ja auch noch externe Leute, die dann in der Hochphase auch nochmal drüber geguckt haben und wirklich ein ganz klares Prüfschema hatten. Mhm. Wir haben eine Vorlage gehabt, eine Prüfvorlage, was geprüft werden soll und was nicht, damit das alles auch, ich sag mal, im Rahmen bleibt. Ne?
Genau, also je höher die Stückzahl ist, desto schneller arbeitet man.
Na klar.
Und desto mehr muss man ein Augenmerk drauf legen, beziehungsweise jemand extern dazwischen schalten. Im schlimmsten Fall, wenn man selber dafür keine Kapazität hat, dass man eben die Qualität überprüfen lässt. Dass da auch nicht wirklich irgendwie irgendwas zwischen geht, was jetzt dem eigenen Auge entgeht.
Ja, na klar. Aber jetzt habe ich mal tatsächlich eine ketzerische Frage. Viele, die jetzt uns hören und sich gerade in diesen Beruf verlieben, sind ja Einzelkämpfer. Und wir haben ja jetzt schon relativ häufig in der Folge gesagt, okay, das hat ein Backoffice übernommen, das hat ein Wegbesichtiger übernommen oder das hat, weiß ich nicht, jemand übernommen, der jetzt halt die Finalisierung als Minijob oder ähnliches halt dargestellt hat. Und jetzt wäre meine Frage, was würdet ihr sagen, kann ein Einzelkämpfer eventuell in seinen Arbeitsschritten auch so strukturieren, prozessieren, dass er auch effizienter arbeiten kann. Weil das tatsächlich ein Thema ist, ohne Personal, was ja finanzielles Thema ist, möchte ich mich ja auch so effizient wie möglich gestalten.
Ja, ich glaube, dass das immer auch eine Frage der Technikaffinität ist, muss man sagen. Ja, also ich glaube, wenn ich jetzt mal uns beide hier so angucke, mir würde das Automatisieren von Prozessen wahrscheinlich leichter von der Hand gehen jetzt als dir.
Ich nehme eine Schreibmaschine demnächst hier.
Und richtig, genau, ja. Aber es ist ja jetzt, das ist ja kein Hexenwerk. Und man muss sagen, wenn ich jetzt nur mal die Entwicklung angucke, als wir 2020 mit dem wirklich großen Geschäft angefangen haben, da war es noch nicht so leicht, an Automatisierung zum Beispiel zu denken. Mhm. Und wenn ich mal sehe, dass wir zum Beispiel, also wir ziehen ja die Makro-Mikro-Lage von Fahrländern und Partner von FPA. Und die wird uns mittlerweile automatisiert über eine Schnittstelle in unser CRM eingespielt. So, da sitzt keiner mehr und geht dahin, so wie wir es früher gemacht haben, sondern das ist einfach da, sobald der Auftrag angelegt ist. Und das sind so Dinge, es ist halt wichtig, glaube ich, zu wissen, das geht alles und da muss ich auch nicht unbedingt so viel Background für haben. Theoretisch könnte ich ja sogar hingehen und könnte sogar noch externe Objektbesichtigungen vergeben. Ne? Und zwar, also wenn ich jetzt mal weiterdenke, ich kann halt sagen, ja, ich schicke Fatih raus mit seinem Notizblock. Ja. Ich kann aber auch sagen, weiß ich nicht, ich bestelle irgendwo in einem Pool einen Objektbesichtiger und wenn ich dann natürlich jetzt davon ausgehe und sage, ne, so wie wir nutzen LoRa, der hat LoRa Mobile auf dem Tablet, wenn er rausfährt, dann sind die Dinger quasi in Echtzeit ja dann auch bei uns, dann funktioniert das. Ich muss es halt wollen und ich muss mich halt auch einfach mal streng daran halten. Wir haben jetzt gerade bei uns im Büro auch das Thema Automatisierung wieder, dass keiner da irgendwie mit irgendwelchen Ausnahmen anfängt. Dafür ist das natürlich dann anfällig. Und dazu zählt auch, und das hat Lisa mittlerweile, finde ich, zur Perfektion auch gebracht, auch mal zu sagen, nein, das geht hier so nicht, weil das entspricht jetzt hier nicht dem Standard. Vielleicht kannst du da nochmal was dazu sagen, Lisa?
Ja, also es ist tatsächlich so, bei dieser Automatisierung, Ich finde es wahnsinnig wichtig, das Thema Automatisierung, weil man tatsächlich dadurch so viel Zeit einsparen kann, wenn man es halt eben richtig befolgt. Das ist halt einfach so ein Punkt, das habe ich jetzt in den letzten 2 Wochen gesehen und versucht nahezubringen, dass man dann eben nicht wieder in alte Muster verfällt, weil dann tatsächlich auch, wenn man da etwas händisch in den Prozess eingreift, dann kann da was schiefgehen und die Automatisierung funktioniert nicht mehr und dann verfallen alle in Panik. Und das bringt am Ende niemanden was. Automatisierung ist in dem Fall tatsächlich, ich glaube, wenn man jetzt neu in den Beruf einsteigt, ist das tatsächlich zur Effizienzsteigerung ein ganz wesentlicher Beitrag. Mhm. Und auch ganz wichtig, wenn man jetzt zum Beispiel einen Großkunden bekommt, ist es eine sehr gute Hilfe.
Ja.
Wenn man jetzt nicht gerade das Geld hat oder die Muße oder wie auch immer, weil man musste sich ja auch immer wieder fürs Arbeitgebersein entscheiden. Mhm. Würde ich zum Beispiel in dem Fall nicht tun, deswegen bin ich ja bei dir, Patrick.
Ist auch okay so.
Ja, für dich auch. Haben wir beide einen Konsens.
Aber
ja.
Also ich wollte da noch eigentlich auf einen anderen Aspekt gehen, nämlich auf das Thema, auch dem Kunden mal zu sagen, sorry, das hier ist jetzt gerade nichts, was wir vereinbart haben.
Ja, das stimmt. Das ist auch immer wieder so ein Punkt, gerade bei den Großkunden ist das so ein Thema, weil bei der ganzen, deswegen ist diese Standardisierung auch super wichtig, weil mit diesen ganzen Kurzbewertungen auch im Teilverkauf zum Beispiel, das damit einhergeht, dass dann irgendwelche Nachfragen kommen und dass dann nochmal irgendwas kommt von wegen, teilweise tatsächlich solche Sachen wie, können wir nicht das Foto von der Ferienwohnung oben rausnehmen, weil da haben wir sonst ein Problem mit der Bank. Nein, können wir nicht machen, weil das sind ja wesentliche Tatsachenpunkte, die die Wertermittlung beeinflussen.
Ja.
Und damit machen wir uns auch haftbar.
Ja.
Also das ist so ein Punkt, das habe ich über jetzt mittlerweile fast 8 Jahre im August gelernt, einfach mal Nein zu sagen.
Ja.
Und das ist super wichtig. Und auch wenn man jetzt weiß, man kann das eben gerade nicht abbilden, auch wenn man es nicht vereinbart hat oder wie auch immer, man muss sich vor allem, um nochmal auf das Thema zurückzukommen, wie man sich aufstellen kann als Einzelkämpfer, man muss halt seine Kapazitäten im Überblick behalten.
Definitiv.
Das ist halt super wichtig. Man kann jetzt nicht hingehen und sagen, ich schaffe, weiß ich nicht, 20 in der Woche, total übertrieben gesagt, oder auch 10, wenn man aber eigentlich in Wirklichkeit nur 5 schafft.
Ja, da hast du recht, ja.
Also erst den Prozess stehen haben, dann nachjustieren, als völlig mit der grünen Wiese anzufangen, aber den Auftrag schon zu haben. Dann enttäuscht man eher, finde ich, ist ein ganz schwieriger Punkt. Und ich bin auch so ein bisschen, ich würde da noch ein bisschen weitergehen als Lisa jetzt. Und zum Beispiel zu sagen, wir haben auch Anfragen gehabt, gesagt, naja, wir sind zu einem Einfamilienhaus gefahren, haben aber festgestellt, es ist ein Bauernhof.
Mhm.
Ja, und dann, ja, könnt ihr nicht den Bauernhof so ein bisschen unter den Tisch fallen lassen, weil Gewerbe geht nicht. Und das sind so Punkte, da hat Lisa vollkommen recht, wo du immer dir im Klaren sein musst, dass du wegen eines Auftrages nicht nur die Geschäftsbeziehung dann letzten Endes rettest, sondern auf der anderen Seite möglicherweise dir ein Haftungsthema irgendwie ans Bein bindest.
Ja.
Und man muss mal sagen, also spinnen wir das doch mal weiter. Die Dinger werden bei der Bank refinanziert, die gehen also zur Bank, die Bank wird das prüfen. Das allererste ist, im besten Fall fällt es der Bank direkt auf und die Bank sagt, was hast du denn da für einen Sachverständigen, dem nicht aufgefallen ist, dass neben dem ein Familienhaus auch noch 3 Scheunen und 4 Ställe sind, ne?
Ja.
War der überhaupt da? Das sind unangenehme Fragen.
Ja.
Ja. Um dann vielleicht im Zweifel, dass die das vielleicht auch einfach nur durchwinken und dann fällt plötzlich das Darlehen aus, weil der Kunde nicht bedienen kann, beziehungsweise ne, das Engagement fällt aus. Und dann bist du nachher in Regress, weil es heißt, entschuldigen Sie mal bitte, aber Sie haben doch hier ein vollkommen falsches Objekt bewertet.
Ja, ja.
Das erinnert mich so ein bisschen an Jürgen Schneider. Hier fehlt doch irgendwie ne, so eine ganze Etage oder so. Und das sind so Dinge,
Upala.
Ja, da weiß ich. Und da muss ich auch sagen, ich würde gerne, glaube ich, mal bei unseren Gästen mal so eine Rubrik einführen, was war eigentlich dein schwerwiegendster Fehler? Jetzt ist das blöd, dass ich die Frage jetzt beantworten muss, weil Lisa macht ja keine Fehler.
Aber das ist natürlich, das ist gut. Ja.
Und da ist zum Beispiel so, das ging ja relativ steil bergauf. Ja. Und wir haben wirklich einen Großteil unserer Prozesse darauf ausgerichtet, auf diesen Teilverkauf. Und dann kam ja der Sommer 22, dann stiegen ja die Zinsen und das gesamte Neugeschäft brach wirklich relativ deutlich weg, weil sich dieser Teilverkauf nicht mehr lohnt. Und wir haben ungefähr dieser 70% des Umsatzes waren es, ne, ungefähr, mit dem Teilverkauf gemacht. Und das ist plötzlich wirklich, also bis auf so eine Basalquote quasi runtergebrochen. Und das war für mich ein ganz, ganz schwerwiegender Managementfehler, den ich gemacht habe, nicht rechtzeitig mich um Alternativen zu kümmern. Also wir haben immer, witzigerweise, wir haben immer darüber geredet, das mal zu tun, aber weil so viel zu tun war, haben wir es nie gemacht. Und dann kam es irgendwann, dass das ganze Geschäft so Ende, ja, irgendwann im Laufe des Jahres 23 eigentlich so richtig, ne, zum Erliegen oder größtenteils zum Erliegen kam. Und das war so ein Punkt, wo ich gesagt habe, verdammte Axt, hättest du dich mal vorher gekümmert, ja? Und wenn man sich jetzt man muss sagen, ich bin jetzt seit knapp 23 Jahren selbstständig, das geht immer in Wellenbewegung hoch und runter. Und du musst dir einfach angewöhnen, wenn es richtig gut läuft, dir über Alternativen Gedanken zu machen.
Ja, ja.
Ja, und das war, ich weiß nicht, ich habe das immer gesagt, ne, wir sollen uns nicht nur von 1 bis 2 Kunden abhängig machen und so weiter und so fort. Und dann habe ich auch irgendwann gelernt, warum ich das gemacht habe.
Aber das ist auch sehr ehrlich, das zuzugeben. Ich meine, klar, das ist jetzt am Anfang wahrscheinlich noch nicht das Hauptthema, aber auch, wobei doch tatsächlich schon. Also ich sag mal, auch da, sich von einer Partnerschaft abhängig zu machen, das ist ja, glaube ich, allgemein so ein Kreditthema gewesen vor 2, 3 Jahren. Das haben viele sehr gut von diesem Partnerprogramm dann gelebt, die halt
Und das war auch ein Problem.
Ja, genau, diesen Kleindarlehensbereich mit bedient haben, was dann auch relativ schnell recht rapide weggebrochen ist.
Und ne? Da hatte ich einige sehr unerfreuliche Telefonate mit Kolleginnen und Kollegen, die gesagt haben, scheiße, was mache ich denn jetzt?
Ja.
Ich kriege hier gerade keine Aufträge mehr aus dem Pool, gar nichts mehr irgendwie und ich muss mich jetzt ganz schnell mal irgendwie ganz neu erfinden. Und die haben im Prinzip alle den gleichen Fehler gemacht wie ich.
Ich glaube, dass dieses Thema, du hast es immer sehr häufig gesagt, kritische Betriebsgrößen, ich glaube, das ist das konnte ich immer gar nicht so nachvollziehen, aber ich verstehe das jetzt immer mehr. Also wenn du zu klein bist, um groß zu sein und zu groß, um klein zu sein und mit deinen Kapazitäten dann wirtschaften muss, sodass es wirtschaftlich bleibt. Ich glaube, da machen wir auch nochmal eine Folge. Weil das ist, glaube ich, bei so einem Job, wie wir ihn haben, so diese Freiberufler, ganz häufig Einzelcamper mit vielleicht 2, 3 Mitarbeitern, ganz, ganz schnell ein Thema. Ja,
ja, also auf jeden Fall. Ich finde auch, dass wenn ich mir jetzt mal unsere Prozesse oder den Wandel angucke, was ich zum Beispiel früher nie so gesehen habe, ist, dass sich Vollgutachten auch relativ gut standardisieren lassen, dann halt nicht auf Produktbasis, sondern eher auf Objektarten, also Assetklassenbasis irgendwie. Ne? Und ich finde gerade auch mit unseren Gerichtsgutachten oder so, da sind wir auch viel dahin. Und man muss sagen, vielleicht Lisa, kannst du da so ein bisschen was dazu sagen, zu dem Mindset, was du hast, wenn du einfach 3 Jahre lang stumpf nur immer die gleiche Gutachtenart bearbeitest.
Ja, meine liebe Anne kommt ja jetzt auch langsam dahin. Darüber haben wir tatsächlich vorher noch gesprochen. Es ist tatsächlich so, wenn man 3 Jahre lang nur diese standardisierten Kurzbewertungen macht, dann ist es irgendwann einfach nur noch, es ist einfach nur noch ein Durchwinken in der Hinsicht. Und man verliert so ein bisschen das Augenmerk für, also oder anders gesagt, ich zum Beispiel, irgendwann hat mir das sehr gefehlt, einfach mal mich wie Patrick jetzt an so ein Vollgutachten zu setzen und zu sagen, so, jetzt gehe ich aber mal zum Kunden und da trinke jetzt mal eine Tasse Kaffee und dann hole ich mir meine ganzen Objektinformationen und dann fahre ich ins Büro und schreibe jetzt einfach mal wirklich 2, 3 Stunden lang am Stück konzentriert mein Gutachten. Weil man das bei der Kurzbewertung einfach nicht machen kann, weil man einfach im Prinzip immer nur am Durchwinken ist und irgendwie nur auf Schnelligkeit aus ist. Und da fehlt einem so ein bisschen so dieses, weiß ich nicht, das intensive Wertermitteln, wenn man das so auf den Punkt bringen kann.
Klassische Arbeit eigentlich, ne? Das Sachverständigenwesen, weil du nimmst halt viel an, du unterstellst sehr, sehr viel, du machst sehr viel mit Pauschalabzügen, ne? Weil letztendlich musst du ja da überlegen, was möchte der Kunde, wofür wird das Gutachten verwendet, ne? Und das kannst du halt im Kurzgutachten oder Marktpreiseinschätzungsbereich recht gut machen. Also ich kann das verstehen, ja.
Ja. Ich erinnere mich, Anne, dass du mir neulich eine Mail geschrieben hast. Hallo Patrick, Nimm mich bitte nicht ganz auseinander. Es ist seit einem Dreivierteljahr mein erstes Vollgutachten.
So schlimm war es nicht, aber es war, glaube ich, ein halbes Jahr. Aber ich habe auch sehr viel jetzt mit diesen Marktpreiseinschätzungen zu tun. Das ist, also um Gottes Willen, das ist ein gutes Geschäft. Na, aber es ist ja auch nichts, was nicht gebraucht wird. Mhm. Weil das tatsächlich ja irgendwo ein ganz, ganz tollen Teil zu einer Wirtschaft liefert. Bei euch ist es der ganze Teilverkaufsbereich. Ne? Bei mir ist es vielmehr der Kreditbereich. Das ist schon, es ist ein super Job, macht doch wahnsinnig viel Spaß, weil, also zumindest im Kreditbereich sind die Kunden halt einfach auch total cool.
Und man darf nicht vergessen, dass viele Kunden eben auch nur eine Kurzbewertung wünschen.
Genau.
Ne? Weil sie auch wir zum Beispiel verkaufen ja auch keine Vollgutachten an Kunden, die jetzt wirklich kein Vollgutachten benötigen.
Genau.
Da beraten wir auch schon intensiv, dass wir eben auch mal genauer hinhören. Das macht unsere Susi eigentlich echt immer klasse.
Super.
Dass sie halt eben guckt, ob der wirklich eine Marktpreisermittlung nur braucht oder ein Vollgutachten oder eben andersrum.
Ja.
Also das ist ja nicht nur Kreditwirtschaft, Teilverkauf, sondern bei uns ist ja auch mittlerweile ein großer Teil eben Eigenkunden.
Ja.
Also im Prinzip haben wir uns jetzt anders ausgerichtet. Nach dem Fehler, den Patrick da erklärt hatte, dass wir eben jetzt mehr auf Eigenkundenbasis schauen.
Und der Bedarf ist ja da. Also ich glaube, da.
Definitiv.
Wie gesagt, wenn man sich gut unterbringt, dann passt das sehr gut. Aber das stimmt dann so von den Marktpreiseinschätzungen zum also wenn das wirklich im Massengeschäft funktioniert, zum Vollgutachten, das war wie, weiß ich nicht, wie so ein Siebenklässler, der nachdem er Ewigkeiten SMS geschrieben oder WhatsApp oder was weiß ich nicht, auf einmal jetzt einen Aufsatz schreiben muss.
Sehr schöner Vergleich.
Stimmt. Cool. Nein, also ich glaube, was man zusammenfassend sagen kann, und das ist ganz wichtig, ist, dass es gibt ja auch sehr, sehr viele Spielereien. Ne? Also ich bin ja, wie wir jetzt schon ganz häufig betont haben, nie so der Technik-Freak hier. Deswegen bin ich total dankbar, dass wir da wahrscheinlich stärkenmäßig eine Verteilung haben. Aber ich glaube, jeder Prozess muss zu jedem Büro passen. Jedes Büro ist individuell, gerade ihr Newbies, sag ich jetzt mal, die jetzt gerade ihr Büro eröffnet haben. Ihr werdet euren Prozess, glaube ich, erst finden, weil du so schön sagtest, zuerst der Prozess, dann der Kunde. Stimmt. Und im Idealfall ist das auch so. Aber ich zum Beispiel jetzt auch mit meinem Eigengeschäft stelle fest, dass nicht jeder Prozess in jedes Büro passt. Ne? Und dass man ganz regelmäßig, aber das ist eine Unternehmersache, nachstellen muss, nachfragen muss, passt das zu mir? Ne? Dass man da doch vielleicht, was Kolleginnen und Kollegen erfolgreich machen und was an sich wirtschaftlich für die schon total passt, für mich in meinem Büro gar nicht passt. Weil ich sage, ich arbeite damit nicht gern. Ne? Ich adaptiert das für mich halt neu. Das ist vollkommen in Ordnung. Deswegen da halt eine gewisse Flexibilität haben und auch an diejenigen, die jetzt nicht so ein Technikfreak sind, halt eine gewisse Affinität sich zumindest anzwingen zu sagen, okay, ich schaue mir mal an, was kann halt künstliche Intelligenz alles dann doch irgendwo, wo kann ich unterstützt werden, wenn ich jetzt keine Assistentin, kein Backoffice oder kein Objektbesichtiger, wie kann ich schneller werden? Ne, weil das ist wirklich irgendwann ein Thema, das ist ja schön, deswegen geht es uns allen ja auch dann jetzt nicht schlecht, aber es ist ein Prozess, den Prozess zu schreiben. So.
Also, ihr Lieben, geht in die rare Welt heraus und bewertet.
Aber richtig.
Macht's gut, ihr Lieben. Bis dann. Ciao.
Euer Immomarkt2go. Kompaktes Immobilienwissen in Kürze. Das Hessische Finanzgericht hat entschieden, dass die Neuregelung des Hessischen Grundsteuergesetzes verfassungsgemäß ist. Eine Grundstückseigentümerin hatte dagegen geklagt, da sie die Berechnung für ungerecht hielt. Das Gericht wies die Klage ab. Die Reform basiert auf einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts von 2018. Ab 2025 werden neben Wohnfläche und Grundstücksgröße auch Lage und Nutzung in die Steuerberechnung einbezogen. Das Gericht hält diese Regelung für rechtlich zulässig, da größere und besser gelegene Grundstücke typischerweise eine höhere Steuerlast tragen. Aufgrund der grundsätzlichen Bedeutung des Falls ist eine Revision beim Bundesfinanzhof möglich. Das war euer Immomarkt2go. Wir freuen uns, dass ihr wieder mit dabei wart bei einer neuen Folge Sachverstand mit Herz, wertvoll wachsen.